Ich möchte jetzt beten kurz. Herr, ich möchte dir danken, dass wir aus deinem Wort hören können, von dir lernen können. Und so wollen wir jetzt offen sein, Herr, für das, was du uns sagen willst. Amen. Ja, wir beginnen heute einen neuen Abschnitt, eine neue Predigtreihe. Wir waren ja im Neuen Testament und jetzt gehen wir so ziemlich an den Anfang der Bibel, ins Alte Testament, in das zweite Buch Mose oder Exodus, wie es auch heißt. Und wir werden da einige Predigten in nächster Zeit hören aus diesem Buch. Und die heutige Predigt ist überschrieben mit dem Thema Hoffnung aus dem Papierboot. Ich war gespannt, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass ich mit diesem Abschnitt sozusagen konfrontiert werde, was denn da auf uns zukommt, was Gott uns da sagen will. Und es ist für mich immer wieder faszinierend zu erleben, wenn man so in die Bibel hineingräbt, was man da alles finden kann. Ich lese ja eigentlich jeden Tag die Bibel, so von vorn bis hinten und dann fange ich wieder vorne an, seit vielen Jahren. Und da bin ich auch schon oft natürlich über diese Kapitel drüber gegangen oder mehrmals und habe die gelesen. Aber es ist für mich ein großer Unterschied, ob ich das jetzt lese am Morgen, natürlich auch mit dem Willen, Herr, was willst mir du da sagen? Oder ob ich mich auf eine Predigt vorbereite und dann versuche, tiefer hineinzugraben, was denn da drinnen verborgen ist. Mir ist da so ein Bild gekommen, als Kind oder Jugendlicher, durfte ich manchmal mit meinem Vater in die Erde graben. In Wels gibt es einige Orte, wo man in die Erde graben kann, gibt es auch jetzt noch. Und dann findet man da Schätze drinnen von der Römerzeit. Und wenn man da so in die unscheinbare Erde, an sich unscheinbare Erde reingräbt und tiefer reingräbt und ganz genau schaut, das Schönste, was ich mal gefunden habe, war so eine Sicherheitsnadel aus Bronze, so eine Fibel aus der Römerzeit. Das ist wie ein Schatz, was man da auf einmal entdeckt. Das ist da drinnen über viele Jahrhunderte, fast zwei Jahrtausende. Und auf einmal entdeckt man es. Und so ähnlich ist es mir auch gegangen, wie ich diesen Abschnitt gelesen habe, was da alles drinnen steckt. Und ein bisschen was von dem möchte ich euch heute auch weitergeben, was mir der Herr da aufs Herz gelegt hat. Der Charlie hat mich gefragt, er druckt ja immer in Licht und Leben hier vorne den Predigttext drauf. Und er hat gesagt, diese zwei Kapitel, die sind zu viel. Die haben da nicht Platz. Gibt es ein paar wichtige Verse? Und zuerst habe ich mir gedacht, das sind alle Verse wichtig, jeder einzelne. Aber dann habe ich doch zwei Abschnitte ausgewählt, die so typisch, symptomatisch sind sozusagen für diese beiden Kapitel. Ein Abschnitt aus dem ersten, ein aus dem zweiten. Ihr könnt das in Ruhe lesen. Ich werde jetzt nicht den Text vorlesen, sondern ich möchte euch ganz kurz erzählen, in welcher Situation wir hier sind in diesem zweiten Buch Mose bzw. im Exodus. Vorweg habe ich mich natürlich auch schlau gemacht, klar, wer ist Mose? Ich weiß ein bisschen was ich so gelernt habe, gehört habe, in der Kindheit schon. Aber wenn man dann ins Internet reinschaut, dann findet man da so viele Meinungen, wer wie wo was, wer das geschrieben hat, ob er alles selber geschrieben hat und so weiter. Man kann sich ganz ordentlich verwirren lassen. Habe ich dann bleiben lassen, fühle ich mich auch nicht berufen dazu. Und es ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob diesen Vers jetzt genau er geschrieben hat, ob er ihm eingegeben wurde oder ob es er diktiert hat. Ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, was steht denn da drinnen? Was will Gott mir heute, jetzt hier, dadurch sagen? Wie will er zu mir reden? Und das ist das Faszinierende. Da gibt es dann so Wissenschaftler, die erkennen da verschiedene Schreibstile und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe in meinem Leben auch schon einiges geschrieben. Als Kind in der Schule, als Jugendlicher, Gedichte, Texte, Lehrbücher, Lehrtexte oder auch zur Predigt. Ich schreibe mir das ja auch zuerst mal auf. Ich rede es zwar dann anders, aber zumindest schreibe ich es mal auf. Und auch da habe ich unterschiedliche Schreibstile, denke ich mir. Unterschiedliche Verfassungen, wie man das schreibt und so weiter. Wenn das jetzt irgendjemand mal ausgräbt und da rein interpretieren will, wie ich denke, ich weiß nicht, ob er das wirklich kann. Also ist mir im Grunde völlig egal, aber das ist Gottes Wort, das ist sein Reden zu uns und er gebraucht Menschen, er hat Mose gebraucht, vielleicht auch andere, die das niedergeschrieben haben, um uns heute daraus etwas weiterzugeben. Ja, und so sind wir hier in einer Situation, wo die Israeliten in Ägypten leben und dort wohnen. Sie sind nach Ägypten gekommen, eigentlich als Wirtschaftsflüchtlinge. Sie waren ein Volk, waren es eigentlich noch gar nicht. Sie waren eine Familie mit ein bisschen einem Anhang und sind dann nach Ägypten gekommen in einer Zeit, wo es Hungersnot gegeben hat und Ägypten hat es etwas zu essen gegeben. Wir kennen die wunderbare Geschichte von Josef, der das sozusagen vorbereitet hat, den Gott gebraucht hat und der dort dann für seine Familie auch sorgen konnte. Der Pharao, der Herrscher, war damals ganz zufrieden mit dieser Situation, weil er ja sozusagen auch ihn gerettet hat oder die Vorräte gesammelt hat. Und so war es eine typische Win-Win-Situation. Beide haben profitiert, beide Seiten, die Fremdlinge und auch die Gastgeber. Das ist offensichtlich einige Zeit gut gegangen, bis eben ja, der Pharao gestorben ist, neue Herrscher gekommen sind und bis sich das Volk weiter und weiter vermehrt hat. Im Predigttext, den wir hier lesen können, aus der Zürcher Bibel steht, die Israeliten aber wurden fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Sie mehrten sich. Also sie sind auf jeden Fall mehr geworden und waren mehr und mehr Fremdlinge in einem fremden Land. Vielleicht kommt uns diese Situation bekannt vor. Vielleicht haben wir sowas schon mal gehört, auch bei uns, heute. Übrigens, das hat es eigentlich immer gegeben. In der Geschichte hat es immer wieder gegeben, dass ein Volk, eine Gruppe von Menschen von einem Land in ein anderes zieht, dort vielleicht auch willkommen geheißen wird oder gebraucht wird. Und irgendwann einmal ja, ist dieser Friede nicht mehr so gegeben. Und der Gastgeber, in diesem Fall der Pharao, hat vor dem Volk Angst bekommen, weil es eben mehr und mehr geworden ist. Auf jeden Fall sind sie jetzt in einer Situation, wo sie unterdrückt werden. Sie sind zwar viele, aber genau deswegen, weil sie viele sind, sind sie unterdrückt worden. Wo es wenige waren, waren es für die Gastgeber kein Problem. Auch das haben schon viele erlebt. Vielleicht auch Christen, wenn sie zu viel worden sind, dass sie anderen Menschen dann ein Ärgernis worden sind. Christen sind immer wieder verfolgt worden. Wir lesen das in der Bibel schon, wir wissen es aus der Zeit auch der Römer, jedenfalls am Beginn, wo Nero und andere die Christen ganz massiv auch verfolgt haben, weil sie mehr geworden sind. Ja, und in diese Situation hinein wirkt Gott jetzt. Und er wirkt auf eine Art und Weise, die auf den ersten Blick vielleicht komisch erscheint, wie wir vielleicht nicht wirken würden. Wenn ich jetzt beauftragt wäre, diese Situation irgendwie zu managen, Gott hat andere Ideen, er hat andere Gedanken. Und so habe ich in diesem Text, in dieser Situation, das Wirken Gottes jetzt an ganz verschiedenen Bildern erkannt, die hier drinnen stehen, und die ich jetzt mit uns betrachten möchte. Die Situation der Israeliten habe ich schon beschrieben, eine Situation, die aus meiner Sicht heute, gerade auch hier in Europa, brandaktuell ist. Aber nicht nur in Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. In Amerika, wo der Präsident gerade eine Mauer bauen möchte, dass nicht so viele andere reinkommen. In Afrika gibt es viele Regionen, aber auch in Asien, wo Menschen vertrieben werden oder wo Menschen unter anderem Menschen leben und dort keinen Frieden mehr haben. Das hat es über die Jahrhunderte immer gegeben. Es war eigentlich nie ein Volk oder kaum, weiß nicht, vielleicht gibt es das irgendwo, aber über ewige Zeiten an einen Ort gebunden, so wie es manche Politiker heute glaubhaft machen möchten, dass das so sein muss. Wir haben hier eine Heimat für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Situation. Die hat mal begonnen, die kann auch mal zu Ende sein. Übrigens ganz Amerika war früher ja auch Heimat für ein anderes Volk, als für das, das jetzt dort ist. Auch die sind halt so nach und nach hin, vor noch gar nicht so langer Zeit, haben die Ureinwohner vertrieben, vernichtet, verjagt und haben sich dort breit gemacht. Und jetzt wollen sie halt keine anderen reinlassen. Das ist also die Situation, die wir hier sehen. Und in dieser Situation lesen wir jetzt, dass der Pharao aus Angst davor ein Gebot gemacht hat. Er hat sich überlegt, was kann ich tun, dass sich dieses Volk nicht weiter ausbreitet. Ganz vernichten wollte das nicht, weil ja, als Arbeiter oder als Sklaven waren sie ja ganz tauglich und praktisch, und dass er da seine Paläste und Pyramiden und was weiß ich alles baut, ist ja ganz gut, weil man Leute hat, die auch arbeiten können. Aber zu viel sollen es halt nicht werden. Und so hat er diesen Befehl erlassen, dass die Jungen, die neugeborenen Jungen, umgebracht werden sollen, in den Nil geworfen werden sollen. Wenn es keine Männer gibt, dann können sie sich nicht weiter vermehren. Das war sein Plan. Und in dieser Situation lesen wir jetzt zum Beispiel von zwei Hebammen, und zwar in den Versen 15 bis 21. Die paar Verse möchte ich uns vorlesen jetzt. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pur: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht so wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich. Da sind zwei Frauen, die sich getrauen, dem großen Pharao zu widersprechen. Die Bibel berichtet uns hier von Frauen, die eigentlich mutiger sind als der Pharao. Der Pharao hat Angst vor diesem Volk, und diese Frauen haben nicht mal Angst vor dem Pharao, vor ihrem Herrscher. Gott gebraucht hier Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht schwach erscheinen mögen. Zwei Hebammen, was können denn die schon tun? Aber doch hat Gott sie gebrauchen können. Die Hebammen haben gelogen. Sie haben den Pharao angelogen. Ist das okay? Lügen ist nicht okay. Das wissen wir. Aber Gott hat sie nicht bestraft, sondern er hat sie sogar gesegnet. Und da glaube ich, dass Gott hier sieht, dass die Moral wichtiger ist als wie das Gebot eines Despoten. Und auch wenn Gebote grundsätzlich einzuhalten sind, so kann es Situationen geben, wo sich Gebote vielleicht sogar widersprechen oder wo es ein kleineres Übel ist, ein Gebot zu übertreten, um ein größeres Übel zu verhindern. Ich habe mir gedacht, was tue ich, wenn ich auf der Straße fahre? Links eine Sperrlinie, kein Verkehr, und plötzlich läuft ein Kind auf die Straße. Dann werde ich wohl über die Sperrlinie ausweichen, obwohl ich in der Fahrschule gelernt habe, das ist verboten. Und da hätte ich wahrscheinlich nicht mal ein schlechtes Gewissen. Es wäre in diesem Fall das kleinere Übel. Gott hat es gesehen und er hat diese Frauen gesegnet. Diese mutigen Frauen. Vielleicht können wir uns da ein Stück weit ein Vorbild nehmen, auch wenn wir vor einer Situation stehen, vor jemand, der uns etwas befiehlt, anschafft, was nicht okay ist, dass wir den Mut nehmen und Nein sagen. Oder in diesem Fall sogar so eine kleine Notlüge oder einen Plan, durch den Gott hat weiterwirken können. Der Pharao selbst, der diesen grausamen Plan, diesen Befehl erstellt hat, auch der hat eigentlich Platz in Gottes Plan. Gott hätte ihn vernichten können oder was auch immer. Aber Gott hat das zugelassen. Eine Situation, die uns menschlich vielleicht so erscheint, dass wir sagen, warum? Warum gibt's das? Und so können uns auch heute Menschen gegenüberstehen oder Vorgesetzte, wer auch immer, die uns Dinge anschaffen, die wir nicht verstehen und wo wir sagen, Herr, warum gibt es die Menschen da an dieser Stelle? Aber Gott kann auch in so einer Situation eingreifen und er kann sogar solche Situationen gebrauchen und er hat auch den Pharao gebraucht für seinen Plan, auch wenn er in dieser Situation nicht oder noch nicht erkennbar war. Jedenfalls hat dieser Pharao die absolute Macht in Ägypten. Ein mächtiges Volk, er braucht keine Opposition oder keine Wahlen fürchten, er ist der Herrscher. Wahrscheinlich hat er nicht mal Feinde von außen gehabt, zumindest lesen wir nichts davon, und doch hat er Angst. Angst vor einem Volk, das in seinem Gebiet wohnt und das größer wird, die mehr werden, die er zwar zum Arbeiten gebrauchen kann, das ist okay, aber so viel sollen es dann auch wieder nicht werden. Und diese Ängste, die der Pharao da hat, die erleben wir heute auch. Und da denke ich mir, sind diese Ängste berechtigt oder sind die vielleicht geschürt? Gibt es vielleicht jemand, der hier Stimmung macht? Sei es ein Politiker, sei es in der Familie, wo auch immer, der hier Stimmung macht im Umfeld und sagt, vor dem musst du Angst haben. Und wie reagieren wir dann darauf? Die Hebammen hätten ja eigentlich auch Angst haben müssen. Das war nicht ihr Volk, das sie hier gerettet haben. Wenn man die Situation betrachtet, dann denkt man auch an Abraham. Abraham kommt zwar in dieser Geschichte nicht direkt vor, nicht unmittelbar, aber seine Nachkommen. Und wenn man die Geschichte dann sieht, die Abraham erlebt hat und seine Nachkommen, sein Volk, dann war die Situation ja so, dass Abraham selbst aus seiner eigentlichen Heimat in Mesopotamien, also heute Iran, Irak, ausgewandert ist nach Israel, Kanaan, in ein Land, das Gott ihm verheißen hat. Und Gott hat ihm auch verheißen, dass er dort ein großes Volk werden wird. Und dann lebt er dort, nicht als großes Volk, mit einer kleinen Familie, viele Jahre lang, wird älter und sieht von dem Plan Gottes, den er gewusst hat, nicht viel. Er hat dann sogar selbst eingegriffen und wollte Gottes Plan so ein bisschen nachhelfen mit Ismael. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt, hat ihm dann Isaak geschenkt und so ist eine Großfamilie entstanden, die in diesem verheißenen Land gelebt hat. Aber auch wieder nur eine gewisse Zeit. Diese Zeit hat auch wieder ein Ende gehabt und sie mussten auswandern nach Ägypten. Und dort in Ägypten, das war nicht ihre wirkliche Heimat, aber dort sind sie groß geworden. Ich habe mir da irgendwie auch so ein Bild gesehen von unserer Gemeinde, ist zwar vielleicht ein bisschen verwegen, aber dieses Kapitel heißt der Exodus und in unserer Gemeinde gibt es ein Projektteam, das nennt sich auch Exodus. Und das beschäftigt sich damit mit der Heimat, die wir gehabt haben in der Göllrichstraße in der Stadt, wo wir dort ausgezogen sind in eine neue Heimat, wo wir jetzt sind, die nicht wirklich uns gehört. Hier sind wir Gäste im Haus der Landwirtschaftskammer. Und dieses Exodus-Team beschäftigt sich jetzt auch weiter damit, was ist Gottes Plan? Ist sein Plan, dass wir hier bleiben? Will er uns eine neue Heimat geben? Wenn er uns diese Heimat zeigt, sind wir dann bereit, auch dorthin zu gehen? All diese Fragen sind auch in unserer Gemeinde ein aktuelles Thema und ihr als Gemeinde werdet nächsten Sonntag darüber auch mehr hören. Nach dem Sonntag wird es dazu weitere Informationen geben über den aktuellen Stand von unserem Exodus. Auf jeden Fall können wir in jeder Situation, wenn wir das Volk jetzt anschauen, darauf vertrauen, dass das ein Teil von Gottes Plan ist und sein kann. Und dass Gott auch in dieser Situation wirken kann. Egal, ob du dir jetzt als Fremder vorkommst in dieser Umgebung, oder ob du auf den Weg geschickt wirst, oder ob du in einer Heimat bist, wo du dir denkst, na, das ist meine Heimat, wie auch immer, ganz egal. Der Vergleich von diesem Volk Israel, wie das entstanden ist, von Abraham ausgehend und nicht gleich sozusagen dieses große, mächtige Volk geworden ist, sondern diese Umwege gegangen ist, über ja, die Familie Abrahams, über das Auswandern nach Ägypten und so weiter, bis sie dann zurück in ihr Land durften, dort auch wieder nicht dauerhaft geblieben sind, wieder flüchten mussten nach Mesopotamien, wieder zurückgekommen, dann wieder vertrieben worden von den Römern. Und jetzt, heute, wir können drauf schauen in unserer Zeit, wo sie wieder in ihr Land zurückkommen. Dieses Volk ist für mich auch ein Bild für uns Christen. Wie ist das Volk der Christen entstanden? Gott hat Jesus in die Welt geschickt. Und da gab es auch ganz kleine Anfänge in einer Krippe. Da gab es auch Verfolgung, Widerstände von der dort herrschenden Macht sozusagen, von der geistigen Macht, von den Pharisäern, auch von Herodes. Es gab Widerstände, immer wieder, kleine Anfänge, aber doch hat Gott seinen Plan. Und Gott hat seinen Plan dann auf wunderbare Art und Weise über all die Jahrtausende bis heute weiter begleitet. So dürfen wir uns auch hier und heute von ihm begleitet wissen und begleitet fühlen. Auch wenn wir nicht wissen, wohin dieser Weg wirklich führt. Auch das war für mich ein kleines Bild, das ich in diesen Tiefen des Textes sozusagen entdeckt habe. Ja, dann haben wir hier noch die Mutter von Mose. Auch die können wir betrachten. Wieder eine Frau, die hier beschrieben wird, interessanterweise. Und diese Frau, die hat auch einen Namen, allerdings wird der hier nicht genannt, sondern erst später im Kapitel 6 wird er erstmals genannt, auch später nochmal im 4. Mose. Die Frau heißt Jochebed, war die Mutter von Mose. Und wenn man sich in diese Frau hineindenkt, kann man sich vorstellen, was die mitgemacht hat. Sie bekommt einen Sohn und weiß, der ist zum Tode verurteilt. Nur weil er ein Sohn ist aus ihrem Volk. Sonst hat dieses Kind absolut nichts angestellt. Aber es ist vom Herrscher zum Tod verurteilt. Und diese Frau, die fasst all ihren Mut, den sie hat, zusammen und versucht das, was in ihrer Macht steht und was eigentlich auch sinnlos oder ausweglos erscheinen mag, aber sie tut's. Sie baut ein kleines Körbchen aus Schilf und legt den Mose da hinein. Wohl wissend, dass der jetzt da auf dem Nil irgendwo hintreiben wird, es ist nicht mehr in ihrer Hand. Sie hat das Beste getan, was sie noch konnte, dieses Körbchen bauen, aber dann hat sie ihn aus ihrer Hand gegeben. Und Gott kann in so eine Situation hineinwirken. Und er hat gewirkt. Er hat dieses Kind auf wunderbare Art und Weise errettet und hat sogar der Mutter dann noch die Chance geben, dieses Kind zu stillen und so weit großzuziehen, bis eben entwöhnt ist. Und hat ihr dann noch die ersten Lebensjahre geschenkt, wo sie dem Kind Mose ganz wichtige Werte und Liebe und was auch immer weitergeben konnte. All das, was eine Mutter ihrem Kind eben geben kann. Gott kann also dieses Unrecht auch gebrauchen, verwenden, wenden und daraus auch eine Rettung entstehen lassen. Dieses Schilfkörbchen übrigens, von dem wir hier lesen, im Vers 3 vom Kapitel 2, sie machte ein Kästlein aus Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein. Dieses Körbchen heißt auf Hebräisch Tefa. Und dieser Begriff Tefa ist eben etwas, was Schutz bietet, was rettet. Dieses Wort Tefa ist auch verwendet in der Bibel für die Arche. Die ist zwar viel größer, die ist von der Bauweise her nicht wirklich ein Vergleich, obwohl auch die Arche mit Pech verkleidet, also bestrichen worden ist, dass kein Wasser eindringt, so wie hier auch. Aber in beiden Fällen war das ein schutzbietender Raum. In dem einen Fall ein kleiner, winziger Raum für den Mose, In dem anderen Fall ein großer Raum für eine ganze Familie, 6 Personen plus ein Haufen Tiere. Und für eine begrenzte Zeit hat dieser Raum Schutz gegeben. Und so wählt Gott manchmal einen Raum als Schutzraum und gibt jenen, die in diesem Raum sind, Schutz. Dem Mose und auch bei Noah wissen wir, dass nur jene den Schutz bekommen haben, die in diesem Raum sind. Und so können wir diesen Raum auch als symbolischen Schutzraum sehen, den wir heute einnehmen können oder in den wir uns hineinbegeben können, wenn wir denn nur wollen. Jedenfalls hat Gott diese Situation, die ja irgendwie vielleicht komisch erscheinen mag, aber er hat genau diese Situation gebraucht und hat Mose zuerst die Liebe seiner Mutter geben können und danach von der Tochter des Pharaos die wahrscheinlich beste Ausbildung, Elite-Ausbildung, die es damals in Ägypten nur gegeben hat. Wie hochstehend das Volk Ägypten war, das sehen wir heute noch. Wir sehen heute noch ihre tollen und beeindruckenden Bauwerke und Kunstwerke. Und in diesem Volk hat Mose eine Ausbildung bekommen, wohl als Ägypter, hebräische Wurzeln, ägyptische Ausbildung, die es offensichtlich ja, sinnvoll erscheinen haben lassen oder vielleicht auch notwendig waren, dass Gott ihn weiter gebrauchen kann. Weiter gebrauchen für seinen Plan. Eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht erlebst auch du Situationen, wo du dir denkst, warum muss ich das jetzt so lernen oder machen oder tun? Aber es kann etwas sein, was du vielleicht später einmal brauchen kannst. Unvorstellbare Wege, die auf den ersten Blick vielleicht komisch erscheinen mögen. Ja, und dann lesen wir auch noch von der Miriam, von der Schwester von Mose. Schon wieder eine Frau in dieser Situation, die hier erwähnt wird. Und die auch Anteil genommen hat am Schicksal ihres kleinen Bruders. Eine Situation, die menschlich verständlich ist, klar. Man will den Bruder nicht verlieren. So wirklich viel kann sie nicht tun. Beobachten aus der Ferne. Eigentlich völlig hilflos. Ein Mädchen, das ihren Bruder beobachtet. Was kann die schon ausrichten? Und doch hat Gott genau dieses Mädchen auch gebraucht. Und sie hat sich gebrauchen lassen, verwenden lassen, als Teil seines Plans. Sie hat gesehen, wie dieses Körbchen im Nil stromabwärts treibt und wie plötzlich weiter unten die Tochter des Pharaos mit ihren Gespielinnen, heißt es, mit ihren Dienerinnen, Mägden, Freundinnen, wer auch immer, hier im Wasser badet, das genießt und dieses Körbchen sieht. Wie sollte die Miriam jetzt reagieren? Okay, das Kind ist wohl in Sicherheit. Ich laufe heim und sage der Mama, Mama, das Kind ist in Sicherheit. Aber offensichtlich war das noch nicht die Sicherheit, die sie für ihren Bruder gewünscht hat oder die für ihren Bruder geplant war. Und so ist sie hingegangen zur Tochter des Pharao und ich denke mir, dass man da auch einigen Mut braucht, als kleines Mädchen dahin zu gehen und sie könnte ja irgendwie verraten werden. Ja? Du willst da mitwirken, dass das Kind überleben soll? Aber die Tochter des Pharao hört ihr zu, sie kann mit ihr reden und sie kann ihr sogar sagen, du, ich wüsste jemand, das Kind ist ja noch, das ist noch nicht entwöhnt, das muss noch gestillt werden. Ich wüsste sogar jemand, der das stillen kann, solange es halt notwendig ist. Und die Tochter des Pharaos stimmt dem zu und sagt, okay, nimm's. Die Frau soll das Kind stillen und ich bezahle sie sogar dafür. Moderne Leihmutterschaft. In diesem Fall sogar ihre leibliche Mutter, ihre echte Mutter. Gott kann so eine Situation gebrauchen. Der Pharao, der hat Angst. Die Miriam, die Hebammen, die haben Mut gehabt. Die Tochter des Pharao handelt an sich so, wo man sich denkt, ja okay, gut, Ich sehe ein kleines Kind, ich sehe das hilflose Wesen, ja, dem muss man wohl helfen. Und das ist jetzt die Frage, was sieht die Tochter des Pharao? Die Tochter des Pharao sieht ein hilfloses, kleines Kind, dem man helfen muss. Ihr Vater hat in demselben Kind ein Feindbild gesehen, vor dem er Angst gehabt hat. Und dasselbe Wesen, ist nur eine Frage, wie wir das sehen, ist dasselbe Wesen. Sehen wir es als angstmachendes Ungeheuer, das uns, weiß nicht, unseren Lebensraum verdrängt, oder sehen wir es als kleines Individuum, das Hilfe braucht? Die Tochter des Pharao hat jedenfalls auch ihren eigenen Willen hier durchgesetzt und nicht den ihres Vaters. Sie hat sich auch dem Willen des Vaters in diesem Fall widersetzt. Wir können entscheiden, welchen Blick wir auf solche Wesen legen wollen. Welchen Blick wir auf solche Menschen, Individuen werfen wollen. Ja, und unter diesen Rahmenbedingungen ist Mose groß geworden, aufgewachsen, hat ja diese Erziehung auch genossen, hat aber seine hebräischen Wurzeln nicht vergessen. Er hat sich als Hebräer gefühlt, das lesen wir in den folgenden Kapiteln, die nächsten Sonntage drankommen. Wir lesen es auch hier im zweiten Kapitel noch, wo er in diese Streitsituation hineinkommt. Ein Ägypter schlägt einen Hebräer und Mose stellt sich ganz klar auf die Seite seines Volkes, obwohl er als Ägypter eigentlich erzogen worden ist. Später, wo Mose dann flüchten musste, und an diesem Brunnen war im fernen Land Midian. Dort ist er von den Menschen, die dort waren, als Ägypter identifiziert worden. Also in gewisser Weise ein Zerrissener. Vielleicht kennt auch ihr solche Menschen oder seid selber in so einer Situation. Was ist jetzt meine Wurzel? Was ist meine Heimat? Egal, Gott hat den Mose so, wie er war, gebrauchen können. Und alles, was er in seinem Leben an Erfahrungen gelernt hat, hat letztlich einen Sinn gehabt. Mose war ein Mensch, ein Gerechtigkeitsfanatiker, könnte man sagen. Und da hat er auch nicht zurückgescheut, dass er sich dadurch selbst in brenzlige Situationen gebracht hat. Der Wille der Gerechtigkeit, der ist ihm ganz, ganz wichtig gewesen. Obwohl er eigentlich ein ängstlicher Mensch war. Wir lesen das später dann in den Kapiteln, wo er mit Gott direkt diskutiert und sagt, Herr, ich bin nicht der, ja, ich kann das nicht, was du mit mir vorhast. Aber wenn es drauf ankommt, dann schlägt er sich auf die Seite der Gerechtigkeit. Und in dem Fall, wo er diesen Streit gesehen hat zwischen einem Ägypter, der Ägypter war der Herrscher und schlägt den Sklaven, den Hebräer, und Mose greift ein, das ist ungerecht, das ist nicht okay. Er greift ein, er erschlägt den Ägypter, begeht einen Mord. Gott könnte ihn verurteilen, Gott könnte sagen, mit so einem Menschen kann ich nichts anfangen. Gott kann auch mit so einem Menschen was anfangen. Allerdings nicht sofort und auch nicht gleich. Mose hat einen gewissen Preis dafür bezahlt. Er hat zwar, so ängstlich war er schon, geschaut, dass das ja niemand sieht. Und er hat auch niemand gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob es jemand aus versteckter Position gesehen hat oder vielleicht sogar der Hebräer, der ihn gerettet hat. Vielleicht hat auch der geplaudert und das seinen Freunden erzählt. Jedenfalls ist diese Tat nicht geheim geblieben. Sie ist aufgekommen. Sie ist bis zum Pharao gedrungen. Selbst der Pharao hat erfahren, was da der Mose getan hat. Und so ist Mose vom Pharao-Sohn zum Pharao-Flüchtling geworden. Er musste vom Pharao fliehen, der eigentlich sein Stiefgroßvater war. Aber auch so eine Situation, die in dem Moment wahrscheinlich völlig unverständlich für ihn aussieht, kann Gott gebrauchen. Warum musste er fliehen? Er sieht zwei Hebräer, die streiten. Einer ist im Recht offensichtlich, einer ist im Unrecht. Er will dem helfen, der im Recht ist. Er will den zur Rede stellen, der im Unrecht ist. Und der sagt dann, du willst mir was anschaffen? Du, der gestern den Ägypter da umgebracht hat, willst du das jetzt mit mir auch machen? Und Mose erkennt, es ist aufkommen und er musste fliehen. Er will etwas tun, was menschlich ja, völlig korrekt ist. Einem zur Rede stellen, der was Unrechts tut, und in dem Fall fällt ihm das sozusagen auf den Kopf und er muss flüchten. Aber wiederum diese Flucht in ein fremdes Land, wohl alleine in dem Fall, der Weg an einem Brunnen, wo Frauen, sieben Schwestern kommen, um ihre Herde zu tränken. Und dann kommen die Hirten und die sind natürlich die Chefs dort, verjagen mal die Frauen so. Und Mose stellt sich wieder in den Weg. Er hilft wieder den Schwächeren. Und er sagt, es ist nicht okay. Die waren zuerst da. In dem Fall haben die Hirten offensichtlich ja, gehorcht, gefolgt, haben die Frauen da ihre Herde tränken lassen. Die Frauen sind nach Hause. Und der Vater hat sich gewundert, warum sie so bald waren. Offensichtlich war das üblich, dass sie sich hinten anstellen mussten. In dem Fall jetzt nicht, weil einer gekommen ist, der ihnen Recht verschaffen hat. Und der Vater sagt dann, ja, wer ist denn das überhaupt, der da euch geholfen hat? Ja, ein Ägypter. Die Frauen haben ihn wohl als Ägypter identifiziert und so hat der Vater gesagt, hol den her. Und so ist er in diese Familie gekommen, hat dort eine von den Töchtern geheiratet, seine Frau gefunden, ein Kind bekommen. Und ja, Gott hat diese Geschichte so gebrauchen können. Diesen Sohn hat er übrigens Gershom genannt. Und Gershom heißt, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Eine Geschichte voll mit Fremden in fremdem Land. Und so gesehen, aus meiner Sicht, topaktuell. Topaktuell auch heute. Der Predigttext heute heißt Hoffnung aus dem Papierboot. Und diese Situation, aus einem Papierboot Hoffnung zu bekommen, die können wir in dieser Geschichte oft finden. Immer wieder können wir die entdecken. Wie Gott Situationen gebrauchen kann, die hoffnungslos ausschauen. Aber doch hat er seinen Plan. Wo ich mir vielleicht hilflos vorkomme, schwach, und doch hat Gott genau darin seinen Plan. Gott kann genau solche Situationen verwenden, um die Situation zu wenden. Ein Wortspiel. Er verwendet, um zu wenden. Oder zu retten, zu ändern, zu wachsen, jedenfalls um seinen Plan zu erreichen und umzusetzen. Übrigens in diesem Licht und Leben ist eine kleine Geschichte drinnen, auf der Seite 3, anders als erwartet. Möchte ich euch empfehlen, die zu lesen, zu Hause, wann auch immer. Auch in dieser Geschichte geht es darum, dass Gott Situationen gebrauchen kann, die eigentlich auf den ersten Blick hoffnungslos erscheinen, um genau diese Situation zur Hoffnung oder zur Rettung verwenden zu lassen. Und genauso wie Mose in diesem Schilfkörbchen geboren worden ist und eigentlich zum Tod verurteilt war, klein, hilflos, so hat Gott genau dieses kleine Menschenkind, dieses Knäblein, gebraucht, um danach sein Volk aus Ägypten rauszuführen, um sein Volk über viele Jahre zu begleiten durch die Wüste. Kein einfaches Volk, kein einfacher Weg. Und Mose wollte sich auch liebend gern drücken vor diesem Auftrag, aber Gott hat ihn doch Schritt für Schritt so weit zubereitet, dass er diesen Auftrag angenommen hat. Und so hat Gott auch Jesus viele Jahre später in eine auf den ersten Blick hoffnungslos erscheinende Situation auf die Welt kommen lassen. Nicht mal ein ordentliches Quartier hat er gehabt. Eine Krippe. ist dieser Jesus auf die Welt gekommen, mit dem Gott einen ganz bestimmten Plan gehabt hat und hat bis heute. Dieser Plan wirkt bis heute. Jesus kommt also in dieser Krippe auf die Welt, ist angewiesen auf die Hilfe anderer Menschen. Und auch dort erfährt der Herrscher, der Herodes, dass da jemand geboren worden ist, wo manche Menschen, nämlich die Weisen aus dem Morgenland, gesagt haben, das wird ein neuer König sein. Ups, schon hat der große Herodes Angst bekommen. Ein König? Nein, einen zweiten brauche ich nicht an meiner Seite. Ich bin der Herrscher. Und auch er hat einen ähnlichen Plan wie der Pharao gefasst und hat gesagt, alle kleinen Kinder, alle kleinen Knäblein müssen getötet werden, jedenfalls in dieser Region in Bethlehem. Und wieder musste Jesus fliehen mit seiner Familie in ein fremdes Land nach Ägypten, musste in einem fremden Land aufwachsen, jedenfalls die ersten Lebensjahre, solange der Herodes gelebt hat, konnte dann erst zurück und war sozusagen die Wurzel oder der Beginn eines großen, riesigen Volkes, wo auch wir dazugehören dürfen. Ein wunderbarer Weg, den Gott oft geht und den er mit uns und mit seinem Volk vorhat. Jeder, der diesen Jesus annimmt als seinen Herrn, darf und kann zu diesem Volk gehören. Und dieser Jesus, der den Weg gegangen ist ans Kreuz, wir kennen die Geschichte, damit wir die Möglichkeit haben, ohne dass wir für unsere Schuld bezahlen müssen, er hat bezahlt, damit wir die Möglichkeit haben, mit ihm eine Familie, eine Einheit, eine Gemeinde, ein Volk sein zu können. Dieser Jesus hat vor dem Weg an das Kreuz uns eine Symbolhandlung, ein Zeichen hinterlassen, das uns auch heute immer wieder daran erinnern soll, welchen Weg er gegangen ist für dich und für mich. Und diese Symbolhandlung hat er selbst mit seinen Jüngern begonnen, eingesetzt. Er war mit ihnen zum Essen beisammen. Ein Beisammensein im Hinblick darauf, dass er wusste, das ist jetzt so ziemlich das Ende. Er muss diese Jünger in dieser Situation verlassen, jedenfalls in diesem Leib, in diesem Leben. Er wird dann einen neuen Kontakt haben mit seinem Volk. Er wird seinen Geist senden, um diesen Kontakt wirklich spürbar und erlebbar zu machen. Es hat dann noch eine Zwischenzeit gegeben, wo Jesus ihnen, dass sie das überhaupt verstehen können, ihnen die Möglichkeit gegeben hat, sich auch selbst nach der Auferstehung noch zu zeigen vor der Himmelfahrt. Und dann hat er seinen Geist gegeben, den wir heute noch spüren und erleben können. Und diese Symbolhandlung, die wollen wir auch jetzt feiern, das Abendmahl oder Herrenmahl oder Gedächtnismahl, jeder Begriff hat seine Berechtigung. Aber auf jeden Fall etwas, was uns verbindet, was uns zeigt und sagt, er hat uns seinen Leib gegeben, er hat sein Blut gegeben, damit wir mit ihm diese Verbindung haben können. Egal welche Umwege in unserem Leben sein mögen, wir dürfen wissen, wir gehören zu seinem Volk. Egal, ob wir eine Heimat haben, ob die uns gehört oder wem auch immer, wir dürfen sein Volk sein. Wir dürfen uns dessen immer wieder bewusst sein und immer wieder bewusst machen. Und so möchte ich jetzt auch jeden einladen, der sich zu seinem Volk zählt und zählen darf, gemeinsam dieses Abendmahl zu feiern. Ich möchte zuerst still werden, dass jeder mit seiner Situation ins Reine kommen kann, dass jeder die Möglichkeit hat, dieses Mal, ich sage mal, gerechtfertigt in Anspruch zu nehmen. Du brauchst nicht diese Gerechtigkeit machen. Hier ist sie gemacht. Hier am Kreuz wurde das geschaffen. Du brauchst das nur in Anspruch nehmen. Es ist schon da. Du brauchst das nur nehmen. Du kannst nichts dazu beitragen. Es ist schon eingeschenkt. Lasst uns still werden und dann werde ich noch die Einsetzungsworte lesen, die uns in der Bibel überliefert sind.